Moin Internet. Ihr hört Folge 189 von Lost Levels, eurer 14-tägigen Indie-Stunde. Ich bin Florian Zandt und mit mir heute mal wieder im digitalen Gemeinschaftsraum Christina Kutscher. Hallo Christina.
Hallo.
Nachdem du dir berechtigterweise meine Auszeit gegönnt hast, weil der Struggle in diesem normalen Leben ist schon real genug, da kann man auch mal eine kurze Pause einlegen, wenn es darum geht, um über Spiele zu sprechen. Völlig verständlich. Und das hat natürlich ein bisschen Raum geschaffen für die liebe Wiebke, die es mal wieder in den Podcast geschafft hat. Und Spoiler, in Abstimmung natürlich mit dir, Christina, wird Wiebke auch öfter gastieren in nächster Zeit.
Das finde ich sehr gut.
Ja, das dachte ich mir schon. Genau. Denn je besser man die verschiedenen Sachen auf mehrere Schultern verteilen kann, desto besser geht es dem Einzelnen. Und deswegen, da können wir direkt eine Lesson rausziehen, sozusagen, für diese heutige Welt. Share the load, share the love und so. Genau. Und ja, trotzdem bleiben wir ansonsten aber beim gewohnten Format natürlich, auch in 2026. Wir stellen Indies und Double-A und manchmal auch Triple-A-Spiele vor, wenn es uns gerade in den Kram passt oder wenn wieder ein neues Soulstike rauskommt von FromSoft, ist klar, ne, dann wird das hier besprochen natürlich. Genau, und damit starten wir auch jetzt direkt wieder los, würde ich sagen, in die Vorstellung der Spiele. Und wir haben unser Dokument schon mal konsultiert vorher. Logisch ist es, damit der Flow passt, dass ich anfange. Deswegen fange ich einfach an. Und zwar mit einem Spiel, das fleißige Hörende wahrscheinlich, oder wenn die wirklich so fleißig sind, die Hörenden und Sehenden, dann haben die es auf jeden Fall schon mal gehört in letzter Zeit. Und zwar geht es um Bladesong. Das hat nämlich Christina vorgestellt im November in Folge 183. Denn dieses Spiel war nominiert für die Creative Gaming Awards des Play Festivals. Richtig? Richtig benannt alles?
Ja, ja.
Okay, sehr gut. Genau, und Bladesong ist von einem deutschen Studio. Die sitzen in einem kleinen Dorf nahe Braunschweig und die haben sich auch erst 2024 gegründet. Also es ist noch ein sehr, sehr, sehr junges Studio. Und was soll ich sagen? Das erste Spiel, direkt ein Banger. So, ich hatte schon richtig Bock im Vorfeld auf dieses Spiel. Wir haben ja beide, also du hast das, ich weiß nicht, ob du mehr gespielt hast als die Demo, ob der Build für den Award umfassender war oder nur quasi auch der Demo-Umfang war?
Da bin ich mir gar nicht so sicher gerade.
Okay.
Ich nehme an, ähnlich. Es war a fair bit, aber es hat noch Raum gelassen für noch mehr Inhalt, würde ich sagen.
Okay, alles klar. Ja, also auf jeden Fall hatten wir da, glaube ich, auch beide Bock drauf, das fertige Spiel uns anzugucken. Und ich muss ehrlich sagen, mittlerweile, also jetzt gerade, ist es für mich fast schon so ein früher GOTY-Kandidat, ganz ehrlich gesagt. Es ist einfach ein richtig gutes Spiel. So, und es besteht aus zwei Teilen mehr oder weniger. Und zwar einmal so eine richtig freaky Nerd-Shit-Geschichte. Und zwar einfach dieses Schwerterschmieden, also eine Simulation, wie man physikalisch korrekt Schwerter schmiedet. Bis ins Millimeter, in den Millimeter genau. Und auf der anderen Seite so ein Visual Novel mit so ganz leichten Rollenspiel-Elementen. Und klingt nach einer sehr komischen Kombination, weil die auf dem Papier, wie ich finde, wie zwei komplett unterschiedliche Spiele klingen. Aber Bladesong schafft das sehr gut, das zusammen zu kitten, diese beiden Elemente. Und naja, man startet als Schmied, kann am Anfang direkt wählen, MWD, also männlich, weiblich oder divers. Also non-binary. Man kann einen Hintergrund auswählen, also ob man irgendwie früher Söldner war, Sklave oder irgendwie so Dorfvorsteher. Und daraus ergeben sich so ein bisschen die Skillpunkte, die man hat am Anfang. Da gibt es so viele verschiedene Skillpunkte, irgendwie so Toughness, also so Stärke oder Ausdauer, dann Finesse, Wissen. Und die beeinflussen dann später die möglichen Dialogoptionen und so Skillchecks. So, das sind immer so, keine Ahnung. Jeder Punkt in ein Attribut gibt dir eine höhere Chance, einen Skillcheck zu bestehen. In diesen Dialogen, die du führst. So. Ich habe mich entschieden, ein Dorfvorsteher zu sein, ein Dorf namens Osterhall. Und da sind aber alle tot in diesem Dorf. Ich bin so mehr oder weniger der letzte Überlebende und habe mich noch gerade so nach Erin Keep geschleppt. Und das ist so einer der letzten, ja, eine der letzten Festungen der Menschheit in dieser Spielwelt. Und die ist natürlich sehr gut beschützt. Also das heißt, ich lande nicht in dieser Keep, in dieser Burg, in dieser Stadt, sondern im geflüchteten Quartier vor den Mauern, nämlich. So, da wache ich dann eben auf, nachdem ich da irgendwie halb von der Pest dahingerafft wurde. Und ja, muss ich erstmal zurechtfinden und merke dann, okay, also hier draußen ist natürlich das Leben extrem hart. Die Leute kommen quasi überhaupt nicht, also ne, kommen aus den verschiedensten Teilen dieser Welt und mit ja, nur ihren Klamotten am Leib so ungefähr. Und natürlich alle wollen in diese Burg rein, weil das der einzige oder der wenigen Orte ist, der vor dem sogenannten Sundering schützt. So, und das Sundering, das war so ein großes kataklysmisches Ereignis in dieser Welt. Und das hat so alles auf den Kopf gestellt. So, also auf einmal sind aus den Brunnen irgendwie ist da so schwarzer Teer rausgekommen, es kam irgendwie aus dem Meer so mutierte Monster rausgestiegen, das Götterpantheon, so das Göttinnenpantheon ist auf einmal verschwunden, von jetzt auf gleich, die vorher in Stimmen eben zu bestimmten Personen gesprochen haben, den sogenannten Anointed, und die dann auch, also das ist immer so, es wird in meinem Spiel genannt, so Song of XY von irgendeiner, von so einem Gott. Und diese Anointed haben dann eben, ja, so mehr oder weniger Superkräfte erhalten, so ein bisschen mutantenmäßig. Und je nachdem, was für eine Göttin, was für ein Gott zu dir spricht, hast du eben verschiedene Fähigkeiten. Es gibt zum Beispiel eine Göttin, die von dir verlangt, dass du dir erst eins, dann beide Augen entfernen lässt und dann dafür so Kristalle einsetzt. Aber dafür, durch diese Stimme der Göttin, kannst du quasi nicht nur das Jetzt sehen, so, als würdest du mit deinen Augen sehen, sondern auch die Zukunft. So, und das ist halt so diese Superpower, ne? Dafür, dass du keine Augen mehr hast dann im Endeffekt, also keine echten Augen. Genau, es gibt aber auch so eine bestimmte Göttin, die dann ihre AnhängerInnen und diese Anointed eben, also diese Anointed damit ausstatten, zu singen, und dann ihren den AnhängerInnen mehr oder weniger so ein, ja, denen irgendwie Kraft zu geben, Ausdauer zu geben, dass sie irgendwie so lange Märsche durchhalten können, etc. Das wurde natürlich in diesem Kontext für Kreuzzüge benutzt, weil obviously, ne, Religion muss man ja auch irgendwie anderweitig verbreiten, und das führte dann zu diesem War of Discordancy, also Krieg der, ja, Zwietracht, mehr oder weniger, könnte man so übersetzen vielleicht, wo dann eben die AnhängerInnen der verschiedenen Göttinnen sich auch gegenseitig bekriegt haben. Natürlich, ne? Weil es im Endeffekt, was wir gelernt haben, Religionen haben dann gerne die Tendenz dazu, den Anspruch zu eben, die einzige Religion zu sein, die zählt, und die andere Religion zu unterjochen zu wollen, so ungefähr. Und diese Anointed haben natürlich dann auch, weil diese Götter verschwunden sind, plötzlich von jetzt auf gleich, ihre Fähigkeiten verloren und zum Beispiel diese AnhängerInnen dieser einen Gottheit, die eben verlangt, dass man die Augen sich rausnehmen lässt, naja, die waren halt jetzt, sind dann halt blind. So, und sind halt darauf angewiesen zu betteln, weil sie nichts mehr sehen und keine Fähigkeiten haben, und ja, genau. Also richtig guter Deal natürlich, den sie dann eingegangen sind, so zurückblickend. Genau, dieses Sundering ist auch noch nicht abgeschlossen so wirklich. Es steuert sich im Spiel irgendwie so an, dass letzten Endes die Welt kurz vorm Ende steht. Also es ist so ein langsamer Tod dieser Welt, das Ödland breitet sich immer weiter aus und so diese Außenposten wie Aaron Keep werden immer weniger. Und Aaron Keep ist eben deswegen geschützt, weil da der sogenannte Masked King regiert. Das ist so eine Gestalt, die, wie der Name schon sagt, hat eine Maske an und niemand weiß aber, wer das ist. Also ob es irgendwie ein Mensch ist, ob es irgendwie irgendwas Übernatürliches ist, man weiß es nicht. Man hat noch nie ihn wirklich gesehen, spricht auch nicht, dieser König. So, ist aber angeblich 3 Meter groß, so ungefähr. Also es ist sehr mysteriös. Aber dieser König hat eben die Fähigkeit, so eine magische Barriere aufrechtzuerhalten. Das heißt, Aaron Keep, alles, was innerhalb dieser Mauern ist, ist geschützt. Also da ist dann natürlich auch, da gibt's dann auch irgendwie vielleicht so Scheißjobs und Lohnsklaverei und sowas in die Richtung, aber da gibt's halt nicht wirklich so, also die Menschen müssen dann nicht so extrem hungern, wie zum Beispiel in diesem geflüchteten Quartier. So, also es ist eine Baseline da, die ist zwar sehr niedrig, aber sie ist da. So, also man kann da schon so ein Leben führen, innerhalb dieser Mauern. So. Und genau, im Prolog quasi, der eben im geflüchteten Quartier spielt, muss man eben dann erstmal sich so eine Reputation aufbauen. Das heißt, man muss Aufträge annehmen von Leuten, die irgendwie teilweise natürlich auch für zwielichtige Zwecke irgendwie Schwerter brauchen. Man hat da so eine richtig, richtig schäbige Schmiede und schmiedet so ein bisschen vor sich hin, lernt so ein bisschen Charaktere kennen, die da so rumlaufen, so eine Familie, die einen direkt irgendwie einlädt, mit ihnen zu essen, die auch einen ganz putzigen Hund haben namens Clodo, den man auch streicheln kann. Und dann gibt es auch noch eine andere Person, die man kennenlernt, die irgendwie Verwandtschaft hat innerhalb der Mauern und dann irgendwie sagt, okay, wenn du es schaffst innerhalb der Mauern, bitte, bitte, denk an mich, such irgendwie meinen Onkel und versuch irgendwie, es irgendwie zu schaffen, dass sie mich auch, er mich auch reinholt nach Iron Keep. Dann gibt es auch noch sowas wie die Lost City, wo dann so ein bisschen, also so, da wohnt eigentlich niemand. Das ist mehr so, ja, da gibt es ganz viele Ruinen und werden irgendwie so Kultrituale da abgehalten. Also das ist so ein bisschen, ne, da kann man so ein bisschen auf Schatzsuche gehen, mehr oder weniger, in der Lost City. Und du schmiedest so ein bisschen vor dich hin, machst so ein bisschen Quests, triffst auch so deine ersten Fraktionen, zum Beispiel die Crows, also die Krähen, das ist so eine Söldnerfraktion, die sich, ja, klassisch söldnermäßig dem Bestverdienenden verdingen und ja, ihre Dienste im Ödland mehr oder weniger anbieten und halt so sehr am Rande der Legalität und auch, ja, also immer in Lebensgefahr schwebend da irgendwie auf Streifzüge gehen. Und nach so einer gewissen Zeit, wenn du mehr oder weniger genug Klingen geschmiedet hast, dann greift ein Fledermausmonster das geflüchtete Quartier an. So, und dieses Monster ist halt eben so, also ist im Endeffekt eine, ja, ums Vielfache größere Fledermaus, die eben mutiert ist halt, so durch dieses Sundering.
Ja gut, so eine normal große Fledermaus.
Wäre ein bisschen, ja. Wäre nicht so die Gefahr wahrscheinlich, ne? So normal, nee. Könnte man behaupten. Genau, und das ist auch so, biologisch korrekt, weil dann nämlich auch so heißt, okay, im Idealfall lauft nicht rum und schreit nicht rum, weil sonst kann euch die Fledermaus natürlich orten, ne, mit ihrem Sonar. Mhm. Und genau, diese Fledermaus-Attacke kann abgewehrt werden, aber nur, weil du so fleißig geschmiedet hast. Das heißt, du siehst dann quasi in diesem ganzen Tumult, siehst du ganz viele Leute, die irgendwie deine Schwerter in der Hand halten und die dann irgendwie versuchen, sich zu verteidigen. Und das heißt, du hast dann da schon so ein Net Positive in diese Gemeinschaft gebracht. So. Und am nächsten Tag kommt dann irgendwie die Stadtwache und sagt so, hier, wir knüpfen dich jetzt auf, ne? Weil du hast ja irgendwie illegal Schwerter geschmiedet. So. Für die ganzen Geflüchteten, was soll das denn? So. Dann werden die irgendwie bewaffnet und dann stürmen die Festung oder wie. Aber turns natürlich out, du musst dann für die, ja, die Chefin der Wache ein Schwert schmieden, das besonders sein muss, besondere Eigenschaften haben muss. Und wenn sie das gut findet, wenn sie das annimmt, dann bist du quasi der offizielle Schmied von Iron Keep, weil nämlich der aktuelle Schmied verschwunden ist. Die einen sagen, er hat irgendwie seine Frau umgebracht und hat sich dann ist irgendwie verschwunden. Die anderen sagen, er wurde disappeared, weil er irgendwas rausgefunden hat, irgendeine Verschwörung.
Das klingt irgendwie logischer, weil wieso die einzige sichere Festung verlassen, makes so. No sense.
Makes no sense. Und ja, also wie man sich auch denken kann dann wahrscheinlich, das ist dann natürlich eine der Hauptquests, der man dann folgen kann. Also einfach herauszufinden, was mit diesem Schmied passiert. Warum ist er verschwunden? Und natürlich dann sowieso eine der Hauptquests ist, herauszufinden, kann man dieses Ende der Welt noch irgendwie abwenden, weil man wohl auch als dieser Schmiedecharakter in so, ja, so prophezeiungsartigen Träumen von manchen Leuten irgendwie auftaucht. Und ja, es kann sozusagen, ist natürlich dann ein bisschen so diese Power Fantasy, dass mehr oder weniger das Schicksal dieser Welt so ein bisschen von dir abhängt, ob du sie irgendwie zerstörst oder ob du sie erhältst, so ungefähr, ne?
Ja,
klassisches Fantasy-Ding, genau. Und ja, wenn du dann in Iron Keep bist, dann erst endet der Prolog sozusagen. Das war bis dahin nur Prolog. Und das hat, glaube ich, auch schon irgendwie 4 Stunden oder so gedauert für mich. Oder 3 Stunden. Also schon sehr meaty, sehr viel Inhalt. Und ja, ab dann möchte ich eigentlich gar nicht mehr spoilern. Nur so viel. Clodo wird zu deinem Best Boy und hängt dann in der Schmiede auch ab, wenn du ihn rekrutierst. Und dann kannst du ihn mal füttern und streicheln jeden Tag. Und das ist sehr schön.
Aber wie grausam auch, weil das ist ja der Hund dieser Familie, die dich da eingeladen hat, die dir Essen gegeben hat, obwohl sie selbst nicht genug haben. Und das ist ja für die auch schön, irgendwie so einen Hund da zu haben. Einerseits so für Mental Health, aber auch vielleicht so ein bisschen so ein teeny tiny bit Sicherheit oder einfach Sachen suchen oder so. Irgendwie.
Aber ich spoiler mal, also alle, die sich nicht weiter spoilern lassen wollen, können nach vorne skippen. Spoiler Anfang. natürlich bekommst du den nicht von denen geschenkt oder klaust ihn denen, sondern die Familie stirbt während dieses Angriffs.
So. Ach so.
Und damit ist Clodo quasi allein auf der Welt. Und dann denkst du dir halt, okay, komm, komm zu mir. Ich kann dir ein Zuhause bieten.
Ja, gut, das hätte ich mir denken können, weil es auch so ein klassisches Fantasy-Ding.
Ja.
Ja, so weit habe ich nicht gespielt. Also ich habe die Familie auch kennengelernt und ich habe dann fleißig Schwerter produziert und so ein bisschen mit den Leuten geredet, aber ich habe es nicht in die Stadt geschafft bei meinem Playthrough.
Was nicht ist, kann ja noch werden, würde ich behaupten. Oder so.
Ja, ich wünschte, ich wäre geduldig genug, diese Schwerter zu schmieden.
Ja.
Ich will die Geschichte erleben und da irgendwie durch. Und ich habe auch gar kein Problem damit, so ein bisschen Schwerter zu designen. Das ist schon sehr, sehr, sehr detailliert. Und da gibt es eine Zielgruppe für, die bin nicht ich leider. Ich wünschte, ich wär's. Aber ja ich finde auch dieses, so ein bisschen musst du ja deinen Shop dann managen und gucken, wessen Aufträge du annimmst. Auf sowas habe ich Bock. Und dann, ich finde es auch toll, so ein Schwert zu designen. So die Sachen, die hier auf der Steam-Seite gezeigt werden, das sieht schon richtig toll aus. Da bin ich leider nicht eine Stunde irgendwie abhängen und mich durch ein Menü klicken.
Also ich muss auch sagen, so die, also für mich ist wirklich das Spiel 80% die Story und 20% das Schmieden, weil die Story ist wirklich, also ich war wirklich, muss ich einfach mal so sagen, extrem positiv überrascht, weil dieses, das Worldbuilding, das die machen, ist super gut, also wirklich extrem gut. Die Charaktere, die sie einführen, sind alle, haben alle eine gewisse Tiefe, so, also sind nicht irgendwie die komplexesten Charaktere der Welt, so, aber die haben eine gewisse Tiefe, die haben alle ihre Daseinsberechtigung, die du einführst. Selbst die verschiedenen HändlerInnen, die du triffst, haben alle so eine kleine Hintergrundgeschichte, die sie irgendwie mehr relatable macht, so. Und zu der sie eben auch befragen kannst. Du kannst eben sagen, okay, ich habe diesen Händler freigeschaltet. Weil natürlich, du musst dann im Laufe, also um Sachen schmieden zu können, musst du auch dann zum Beispiel Stahl kaufen oder Holz oder Leder, weil du das natürlich aufbrauchst, ne, ist klar. Und die hätten ja nicht, die hätten diesen Charakteren ja nicht irgendwie noch so 4, 5 Frageoptionen daneben stellen müssen, um mal zu ergründen, was der Charakter eigentlich, warum der dieses Stahl, den Stahl verkauft und sowas, ne? Und warum die irgendwie, also die müssen ja keine Persönlichkeit haben, so gesehen. Aber haben sie in dem Fall, finde ich super. Und also auch, dass es so verschiedene Fraktionen gibt, wo du eben dann irgendwie Reputation verdienen kannst, also Ansehen, im Ansehensteiger. Momentan gibt es eben die Crows und das Magisterium. Magisterium, das ist so, das ist eine Organisation, die ist damit beschäftigt, das Wissen der Welt zu erhalten in Büchern, so. Also die schreiben quasi, ist so ein bisschen wie so in so einem Skriptorium eben im Mittelalter, dass die halt Manuskripte abschreiben, aber die werden dann so abgeschrieben, dass sie dann in so einem, ja, das ist mehr so ein Verbund. Und die tragen quasi zu so einer magischen Bibliothek bei, die halt irgendwie von den verschiedenen Punkten, wo es diese Magisterium Orte, Standorte gibt, eben dann, ich sag mal, hochgeladen werden in die Cloud, so wenn man mal Science-Fiction-Terminus bemühen möchte. Also eine sehr wichtige Funktion erfüllen die eben, und da ist es eben auch eine Fraktion. Es, ja, deutet sich natürlich an, dass du nicht mit allen Fraktionen gut umkommen wirst, so, also wird es sicher irgendwie Konflikte geben. Oder dich vielleicht entscheiden musst, um irgendwie eine Fraktion zu unterstützen, die andere dann eher nicht, so ungefähr. Aber das ist jetzt noch nicht der Fall. Ist auch im Early Access erst das Spiel. Also es kommt noch einiges dazu. Aber jetzt schon wirklich extrem breit und tief, das Worldbuilding. Es gibt so, es ist auch relatable, weil es halt viele Konzepte gibt, die auch in unserer Welt eben ihre Entsprechung haben. Eben dieses ganze Stichwort Religion, so, ne, und Kreuzzüge und auch so ein bisschen, die ganze Geflüchtetengeschichte und irgendwie so eine Welt, die so ein bisschen auf den Abgrund zuläuft, so ein bisschen, ne, ist ja auch alles bei uns mehr oder weniger der Fall. Aber vielleicht noch ein ganz bisschen zur Erklärung zu diesem, zum zweiten Teil, zum Schmiedeteil. Also du, es ist eben in Tag und Nacht unterteilt. Nachts kannst du quasi verschiedene Locations in der Stadt ansteuern und dann eben mit Charakteren sprechen an den Locations oder Quests starten. Alles nur in Dialogform. Es gibt quasi keine Kämpfe oder sonst irgendwas. Es sind halt nur Dialoge, die auch alle sehr gut geschrieben sind, wie ich finde. Und tagsüber betreibst du eben deine Schmiede. Du kriegst eben so ein paar Aufträge rein. Jeder Auftrag hat eine unterschiedliche Anforderung an, wie viel Rohstoffe du dafür brauchst, also wie viel Stahl erstmal und wie viel Aktionspunkte der kostet. Also du hast dann irgendwie so 8 Aktionspunkte und dann gibt es zum Beispiel vielleicht einen Auftritt, der, dafür bekommst du viel XP und noch irgendwie so 200 Geld, aber dafür sind es auch irgendwie 8 Aktionspunkte weg. Also du kannst nur diesen einen Auftrag sozusagen machen. Oder du kannst mehrere kleinere machen. So, genau. Und die meisten davon sind so ein bisschen, ja, so ein bisschen random, wiederholen sich auch. Also es gibt jetzt nicht, jeder Auftrag hat irgendwie so einen eigenen Textblock. Es gibt auch ganz viele, die sich einfach immer wiederholen. Und jeder Auftrag hat verschiedene Anforderungen an das Schwert. Also grundsätzlich ist immer, was immer ist, du musst immer eine bestimmte Länge einhalten. Also so eine Spannweite. Also das Schwert muss mindestens so lang sein und darf maximal so lang sein. Und dann gibt es noch so andere Elemente, wie zum Beispiel, das Schwert muss irgendwie einen Knauf und eine Parierstange aus dem und dem Buch haben, weil du kannst dann auch so Bücher kaufen, die dann dein Repertoire erweitern, was für Elemente du in dieses Schwert einbauen kannst. Oder zum Beispiel, das Schwert muss zu so und so viel Bestandteil aus Silber bestehen, also dann der Griff zum Beispiel, oder aus Leder oder was auch immer, einer bestimmten Farbe. So. Genau, und das sind diese Voraussetzungen, die du dann irgendwie hast. Und dann gibt es noch, was auch immer mit dabei ist, ob es irgendwie ein einhändiges Schwert sein soll, einen halbhändig oder zweihändig. Genau. Und dann, je herausfordernder je mehr Belohnung du bekommst, desto mehr Zusatzattribute kommen dazu. Zum Beispiel musst du dann, gibt es eine bestimmte Spannweite von Balance. Also wo ist irgendwie der Schwerpunkt von diesem Schwert? So. Oder wie viel Gewicht hat das Schwert? Und da muss natürlich auch, kann auch sein, dass kommt, okay, das Schwert muss irgendwie 3 Punkte in Speed haben, 2 Punkte in Impact. Und man merkt schon, das ist halt fast schon so, das ist Tabellenkalkulation am Amboss, so ungefähr, ne? Oder halt, wenn man es möchte, extrem nerdiges Puzzlespiel eigentlich fast schon, ne? Weil du halt wirklich, dieses Schwert, das du halt irgendwie voll in 3D irgendwie drehen kannst und bearbeiten kannst und Hintergründe wechseln kannst, ist schon sehr so, okay, ich mache jetzt gleich einen Screenshot von meinem geilen Schwert und teile das so im Internet. So, das ist sehr darauf ausgelegt. Und später kannst du natürlich auch so Sachen wie, keine Ahnung, du kannst das Schwert biegen, du kannst irgendwie so ein Flammenmuster rein, du kannst irgendwie Engravings machen. Also es gibt echt extrem viele Möglichkeiten, diese Schwerter komplett zu personalisieren. Aber im Story-Modus ergibt das gar keinen Sinn. Im Story-Modus ist es viel sinnvoller, ökonomisch zu handeln mit deinen Ressourcen und einfach jedes Schwert mit dem minimalen Aufwand zu schmieden und dann so einen lahmen Holzgriff hinzumachen und irgendwie die lahmsten Knäufe überhaupt, weil Hauptsache du schließt diesen Auftrag ab. So, du bekommst keine extra Punkte, wenn du irgendwie ein besonders geiles Schwert machst. So. Aber selbst das, es gab eine Aufgabe, ne? Da musste ich für so einen Arena-Kämpfer, musste ich so ein neues Schwert schmieden und das sah so beschissen aus, ne, weil ich halt wirklich, du kannst auch so, wenn du, also auf Windows, wenn du die Shift-Taste hältst, ne, dann kannst du so ganz klein so Mini-Hämmerchen machen, dass du dann wirklich immer so 0,1% mehr oder weniger hast. Und ich bin da gesessen, eine Stunde lang und hab wirklich einfach die ganze Zeit so pick, 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 ne, bis dann irgendwie so dieser Balken erreicht war. Und es hat mich so gefrustet. Ich habe, glaube ich, dieses Schwert 20 Mal noch eingefangen und ich dachte so, fuck my life, ich muss das machen, weil das halt ein Story-Event ist. So, ich kann das Schwert nicht auslassen, ich muss es irgendwann machen. Und dann habe ich irgendwie, weiß ich nicht, dann habe ich versucht, irgendwie innen das hohl zu machen, weil das Schwert dann doch irgendwie zu schwer war. Und dann habe ich irgendwie einfach so ein Stück Schwert aus der Mitte rausgefräst, also quasi in der Mitte so abgeschliffen, mehr oder weniger, dass noch weniger Gewicht drauf war. Also es war echt extrem frustrierend. Und ja, also das ist so ein bisschen. Also ich verstehe den Ansatz, aber ich würde mir wünschen, dass gerade bei so Story-Schwertern, ne, dass man da vielleicht ein bisschen more lenient ist, also ein bisschen nachgiebiger, was das angeht, dass man halt ja auch irgendwie nicht irgendwie der Meister-Schmiedemensch sein muss und der Meister-Tabellenkalkulator so. Und dann irgendwie Zahlenjonglage betreiben muss, damit man weiterkommt. Aber das war bis jetzt bei mir wirklich nur bei dem einen Schwert. Alle anderen Story-Schwerter gingen auf jeden Fall gut von der Hand. Und ja, aber das ist halt wirklich so, ja. Also ich finde es 100% geil, das Spiel, aber 80% von dieser Geilness macht für mich die Story aus. So.
Ja. Ja, so ging es mir auch, als ich das gespielt habe, also angespielt habe. Es gibt ja zum Glück einen Kreativmodus.
Das stimmt.
Wo man sich dann so richtig austoben kann. Und ich habe so ein bisschen gelesen, das ist im Early Access das Spiel. Und worauf sie jetzt erstmal den größten Wert gelegt haben, war halt diese Schmiedesimulation, den Kreativmodus und all das. Und Gameplay in der Story quasi wollen sie noch verfeinern und mehr Kapitel hinzufügen. Also das, was man jetzt spielen kann, ist quasi noch nicht zu Ende erzählt. Ja. Was ich total abgefahren finde, so als Konzept, wenn du mal überlegst, du kaufst dir ein Spiel im Early Access, dann gehst du irgendwie in den Discord und ich weiß nicht, wie der Stand der Geschichte ist, ob die schon komplett zu Ende konzipiert ist, aber wenn du irgendwie so ansatzweise dabei sein kannst, wie sie entsteht und sie dann spielst, selbst wenn du nur irgendwo ein Snippet gelesen hast, in welche Richtung es gehen soll, so dieses dabei sein irgendwie, das finde ich schon ziemlich cool.
Voll, ja, voll. Also ich war noch nicht im Discord, du warst schon drauf?
Nee.
Okay, weil ich kann mir halt auch vorstellen, bei so einem Spiel, dass halt wirklich so geile Lore-Diskussionen irgendwie stattfinden. Ne? So nach dem Motto, oh krass, ich habe jetzt diesen Snippet mitbekommen aus dem Text, was könnte das bedeuten? Lass mal irgendwie diskutieren so. Also ich glaube, dieses Spiel hat echt super viel Potenzial. So, es hatte auch, glaube ich, echt viele Wishlists. Ich glaube, 100.000 Wishlists oder so. Was halt schon für das erste Spiel von so einem winzigen Indie-Studio aus Deutschland ist das schon extrem viel. So.
Ja.
Und ja, hat aber noch unter 1.000 Reviews. Also, wenn ihr Spiel, danach nicht beurteilen, so. Ne?
Es sind über 12.000 Leute in diesem Discord.
Ist krass, oder?
Crazy einfach.
Das ist krass. Zum Vergleich, im Lost Levels Discord sind knapp 100 Leute. Werbung dafür. Wenn ihr das erhöhen wollt, diese Zahl, dann gerne auf lostlevels.de, dann findet ihr oben rechts einen Button, um zum Discord zu kommen. Oder auch lostlevels.de/subscribe. Auch da gibt es die Möglichkeit, den Discord zu joinen. Und natürlich in den Shownotes findet ihr auch einen Link. PSA vielleicht vorher. Wir überlegen, Discord umzuziehen in ein Forum, möglicherweise, weil Discord sich vermutlich auch in den nächsten Monaten zum Schlechteren entwickeln wird. Ich glaube, das ist relativ gesetzt wegen Börsengang und jetzt wollen sie auch Altersverifikation haben ab März. Deswegen, ja. Aber natürlich bekommt ihr das am ehesten mit, wo wir hingehen, wenn ihr noch in den Discord kommt, solange er noch existiert. Deswegen joint. Nehmt teil, gebt eure Meinung kund in Hashtag Feedback, diskutiert über Musik, Bücher, Filme, Games natürlich auch und alles andere, was so Spaß macht. Ja, mit dieser Werbeeinblendung würde ich sagen, wir haben jetzt schon extrem lang über Bladesong geredet. Deswegen lass uns doch rüber switchen zu deinem Spiel, das du mitgebracht hast. Und auch dieses Spiel dürfte fleißigen KonsumentInnen dieses Pod- und Videocasts bekannt vorkommen.
Ja, also erstmal tut es mir leid für die Leute, die zuschauen, dass es so hell und dunkel wird und hell und dunkel bei mir, weil mein Licht ausgegangen ist und jetzt sieht man immer, wenn hier auf dem Bildschirm ich irgendwas anderes aufmache. Egal.
Es ist, Nature's Lighting, der weiße Bildschirm.
Ach, es ist ganz schlimm. Was gar nicht schlimm ist, ist mein Spiel Tabulo. Das war auf meiner Wunschliste und es ist ja dann auch relativ schnell erschienen, am 15. Januar. Es hat jetzt nicht ganz so viele positive generell Bewertungen wie Bladesong, aber es ist auch kein Early Access, aber es ist immer noch ein Work in Progress, so ein bisschen zumindest, so ein Work in Improvement vielleicht. Der Dev ist nämlich Solo-Dev, macht das ganz alleine und ist im Steam-Forum unterwegs, wo Leute dann ganz viele schlaue Tipps haben, was sie anders gemacht hätten, wenn sie es entwickelt hätten. Ein Teil davon würde ich jetzt sagen, ist weniger hilfreich, aber es sind halt auch so Vorschläge dabei, wo man sagen kann, das würde das Spiel nochmal zu einem eigenen Spiel mehr machen, denn das ist einfach straight up Balatro, aber mit Schach. Die Optik allein schon, das Gameplay, alles daran ist Balatro, aber in weniger komplex auch. Man hat ein Schachbrett, aber nur in klein, 8x8. Und darauf ordnet man selbst dann die Figuren an. Und es funktioniert so, dass eine Figur die anderen Figuren genau da punkten kann, wo sie hinziehen könnte. Und wenn man dann zufrieden ist mit dem Layout, das man sich geschaffen hat, dann drückt man auf Score und lässt dann das Spiel die Punkte zählen. Und das rattert dann so schön und die ganzen Multiplikatoren und so werden angewandt und alles ploppt immer auf über dem Schachbrett. Und wo die Figuren punkten, zum Beispiel ein Bauer würde schräg vor sich punkten können, links oder rechts. Es gibt weiße und schwarze Spielfiguren am Anfang und die weißen Bauern, die können quasi in jede Himmelsrichtung punkten. Also nicht ganz so, wie sie sich bewegen können, sondern so ein kleines bisschen mehr. Weil wenn so ein weißer Bauer nur das Feld, eine Feld vor sich punkten könnte, das wäre ein bisschen lame. So ein Läufer aber dann wieder ganz Standard, diagonal, Springer in L-Form. Und jede Figur, die quasi da steht, wo die andere Figur potenziell hingehen könnte, die zählt dann als Punkt. Und dann kommen aber diverse Faktoren hinzu. Ein Bauer ist ein Punkt. Ein Springer ist zum Beispiel schon zwei Punkte. Und dann kommt aber noch dazu die Farbe der jeweiligen Figur. Nicht nur, ob sie schwarz oder weiß ist, sondern blau, pink, grün. Man kann die nämlich upgraden. Und dann wird sie entweder doppelt gezählt oder bringt anderthalbfach Punkte und so weiter und so fort. Gleiches geht mit der Farbe des Feldes. Das sind dann genau die gleichen Faktoren im Grunde. Also grün ist, glaube ich, zählt anderthalb Mal. Und dann ist es entweder die Figur selbst oder die Figur, die auf diesem Feld steht. Dann kommt noch hinzu, das ist ein großer Teil, wo dann die eigene Freiheit so ein bisschen reinkommt, wo dann der Teil reinkommt, wo man selbst dafür sorgen kann, dass sich dieser Run von dem anderen, den man davor gespielt hat, unterscheidet. Und das sind quasi die Teile. Das sind so Platten, Tetris-Figuren im Grunde, die man auch auf diesem Schachfeld anordnen muss. Und weil das nur 8x8 ist, wird das sehr schnell sehr eng. Und diese Teile bringen unterschiedliche Boni, also so komplett unterschiedlich. Zum Beispiel, wenn nur Türme auf dem Feld sind, kriegst du x mehr Punkte. Damen dürfen doppelt gepunktet werden. Jeder Punkt auf einem weißen Feld bringt dir ein Gold. 1000 Milliarden Sachen gibt es da, ganz unterschiedliche. Wobei 1000 Milliarden ist übertrieben. Mir sind jetzt in meinen Runs diese Tetris-Teile auch doppelt begegnet. Also so wahnsinnig viele sind es nicht, aber halt genug, dass man sagen kann, ich will mich darauf konzentrieren, möglichst hohe Figuren zu haben. Oder ich will mich darauf konzentrieren, möglichst viele grüne Figuren zu haben. Also man kann schon sich aussuchen, worauf man den Fokus legen will in dem Run. Und Stichwort Gold eben. Am Ende jedes Runs bekommt man Gold und je nachdem, was man so für Boni hat, auch noch extra Gold. Und das wird dann in den Shops ausgegeben. Und ein Run funktioniert so, du hast quasi ein Turnier vor dir. Das erste ist das Viertelfinale, da musst du nur ganz wenige Punkte haben. Achso, es ist, genau, dieses Balatro-Ding habe ich gar nicht weiter erklärt, ich habe das einfach vorausgesetzt. Dir wird gesagt, wie viele Punkte du erreichen musst, um weiterzukommen und ansonsten stirbst du und der Run ist vorbei. Also man hat drei Leben, aber naja. So, Viertelfinale, total einfache Punktzahl, total easy zu erreichen. Dann kommt das Halbfinale. Da kannst du aussuchen, gegen wen du antreten willst. Entweder mit oder ohne Risiko. Entweder musst du halt eine kleinere Punktzahl erreichen, kriegst dafür aber auch nichts Besonderes. Oder du musst eine höhere Punktzahl erreichen, hast noch einen Malus obendrauf, aber kriegst dann irgendeinen krassen Bonus, wenn du es geschafft hast. Und dann am Ende kommt das Finale, das ist dann quasi ein Boss, da gibt es immer irgendeine Sondervoraussetzung. Zum Beispiel, dass, weiß ich nicht, 5 Reihen gesperrt sind und alles, was darauf steht, wird nicht mitgezählt. Sowas zum Beispiel. Und so kämpft man sich dann durch ein Turnier und zwischen jeder dieser Runden kannst du dann in den Shop. Da kaufst du dir entweder neue Figuren oder diese Tetris-Teile oder du verbesserst deine Figuren oder die Felder. Und wenn du dann ein so ein Turnier durch hast, kommt das neue Turnier. Und ich weiß gar nicht, wie viele es insgesamt sind, 4 oder 5. Und wenn du 4 oder 5 Turniere geschafft hast, oder 3 nur, nee, es sind schon ein paar mehr. Naja, ist ja auch egal. Dann ist das Spiel vorbei. Dann wird dir angezeigt, was dein höchster Score war. Und dann kommst du zurück ins Hauptmenü. Und mit etwas Glück hast du dann neue Bretter freigeschaltet. Zum Beispiel ein Holzbrett oder, weiß ich nicht, ein Goldbrett habe ich jetzt, wo man direkt am Anfang mehr Gold bekommt. Und ja, dann spielst du dich da so durch. Und die Bosse wechseln durch. Das heißt, es ist relativ random, in welcher Reihenfolge du welchen Malus bekommst. Die sind jetzt nicht so, dass man den kompletten Run darauf auslegen muss. Ich finde schon, dass man sehr viele Freiheiten hat, wie man sich das zurechtlegen will mit seinen, also worauf man den Fokus legen will, wie man seine Tetris-Teile dahinlegt und sowas, wie du deine Figuren anordnest. Und das ist so ein Puzzle-Aspekt, den ich daran besonders spannend finde, dass du halt überlegen musst, wie du auf immer enger, kleiner werdendem Raum deine Schachfiguren anordnest, sodass jede Figur möglichst von jeder anderen Figur gepunktet wird. Und das ist, und wenn dann irgendwie sowas reinkommt wie, ich weiß nicht, jedes Feld, diese 4 Felder in der Mitte gelten auf einmal nicht mehr, dann musst du deine ganze Logik durcheinander bringen, dann musst du komplett neu denken, alle Felder irgendwie neu besetzen. Und das hat mir richtig viel Spaß gemacht. Und noch mehr Spaß macht es, wenn da steht, du brauchst 2000 Punkte, aber du machst 9 Millionen Punkte. Das ist einfach, das ist so richtig schön. Und das Gute ist, wenn du auf Score drückst, dann rattert der das ja einmal durch und zählt deine Punkte und da gibt es eine Vorspultaste. Die ist sehr notwendig. Ja. Also ein überschaubares Spiel, würde ich sagen. Kostet dann nur 10 Euro. Ich persönlich finde, das hat einen Wiederspielwert. Es wäre schlimm, wenn es das nicht hätte. Es ist, wie gesagt, nicht ganz so komplex, wie ich es mir gewünscht hätte, wie viele es sich gewünscht hätten, den Kommentaren nachzuurteilen. Aber es ist durchaus solide. Ich habe jetzt mehrere Dinge mal ausprobiert. Die haben mehr oder weniger gut funktioniert. Ich habe richtig Bock, noch mehr Bretter freizuschalten. Wenn man ein Brett erfolgreich bespielt hat, steigst du auch in der Klasse auf. Also du kannst ja dann, startet bei D und dann geht es C, B, A, S, nehme ich an. Ich habe es noch nie über C hinaus geschafft, weil ich einfach lieber unterschiedliche Bretter teste, als das mehrfach zu spielen und dann daran besser zu werden. Und die erhöhen dann den Schwierigkeitsgrad. So, wenn du in Klasse B irgendwie unterwegs bist, dann sind die Punkte, die du erreichen musst, sehr viel höher zum Beispiel. Genau. Okay. Ja, ich habe das öfter mal so angeklickt. Ich habe irgendwie dann Steam so aufgemacht und dann geguckt, was habe ich installiert und dann habe ich gesehen, ach, Tabulo ist noch installiert. Ach, spielen wir da nochmal eine Runde. Warum nicht?
Ja. Bei mir ist es so mit Dorfromantik zum Beispiel, wenn ich Steam aufmache, denke ich so, ach, mal eine Runde Dorfromantik, ein bisschen Plättchen legen, ein bisschen entspannen. Oder früher war das ja Nerds auch, ne, als wir noch generdst haben.
Ja, die Zachtronics Solitaire Collection ist es bei mir auch nach wie vor noch.
Ja, ja, das ist auch sehr gut, das stimmt. Ja, spannend. Aber du meintest ja auch schon, man kann im Ranking aufsteigen auf den Brettern. Gibt es denn sowas wie ein Leaderboard? Oder?
Nee.
Okay. Das wäre quasi nochmal so ein Aspekt.
Ja, um Leute noch mehr zum Spielen zu animieren, wie so Megabonk, wo es ja eigentlich auch nur darum geht, dass du in dem Leaderboard besser wirst und der Rest ist ja irgendwie scheißegal, ja. Nee, voll. Das gibt es nicht. Also ich habe mich ein bisschen daran orientiert, was die Leute an Screenshots hochladen. Da habe ich mir so ein bisschen Inspiration geholt, worauf ich so einen Fokus legen könnte und was eine ambitionierte Punktezahl ist. Und das ist total crazy, weil du dümpelst da ganz lange irgendwie rum und dann hast du irgendwie einen Score von 100, den du erreichen musst und du schaffst so 220 oder sowas.
Mhm.
Also deutlich drüber, aber jetzt nicht crazy drüber. Und dann irgendwann kommt ein Shop und da ist dann so ein Tetris-Teil, das du nimmst und dann stellst du irgendwie deinen Turm um oder machst den zu einer Dame oder sowas und auf einmal bist du im Millionenbereich, was so deine Punkte angeht. Das eskaliert wahnsinnig schnell.
Okay.
Das ist ein gutes Spiel einfach.
Okay. Aber denkst du, das ist irgendwie, also auch wenn es natürlich sehr befriedigend ist, aber denkst du, das ist irgendwie so ein Balancing-Fehler, dass du dann irgendwie von Höchstchen auf Stresschen quasi in die Millionen reinkommst oder denkst du einfach so, ist mir egal, fühlt sich gut an, let's go?
Letzteres.
Mhm, verstehe.
Also ich habe das Gefühl, es ist relativ gut ausbalanciert.
Mhm.
Es ist vielleicht ein bisschen zu leicht.
Mhm.
Und es braucht auf jeden Fall noch so ein bisschen mehr, irgendwie so, es fehlt was. Mhm. Auch so also am Anfang hast du zwei Bauern. Und die erste Runde ist immer, dass du die schräg zueinander hinstellst. Die ist quasi super boring, weil es gibt genau eine Möglichkeit, wie du die erste Runde lösen kannst.
Mhm.
Und dann ist garantiert, dass du sie lösen wirst. Und das ist sind so drei extra Klicks, bevor das Spiel so richtig losgeht, gefühlt.
Okay, verstehe.
Und das kann man halt irgendwie, ja, da könnte man noch ein bisschen mehr reinbringen. Auch der Rogue-Light-Effekt, warte mal, Light war, dass du was beibehältst, ne?
Genau, ja.
Ja, ja, ja. Ja, könnte ein bisschen mehr, finde ich.
Mhm.
Mehr als die Bretter, so wie bei Balatro, da baust du dir ja auch so Karten auf quasi. Mhm. Oder habe ich das richtig in Erinnerung? Ich habe das so lange nicht mehr gespielt. Doch, auch außerhalb von einem Run hast du doch dann, behältst du Boni, oder?
Ich meine ja. Und wenn das falsch sein sollte, korrigiert uns gerne im Discord. Wink, wink. Ja, ja, spannend auf jeden Fall. Also ich glaube, für mich wäre das tatsächlich, ich würde es mir glaube ich eher angucken als Balatro, weil das für mich so wirkt, als ob da gibt es dann irgendwie noch nicht so ein Meta und noch nicht irgendwie so, der Grind ist nicht so real. Man kann da einfach noch so ein bisschen erstmal reinfinden, leichter, glaube ich, in das Spiel.
Ja, auch weil es einfach ein leichteres Spiel ist, in dem weniger los ist. So,
ja.
Ich glaube, ein Meta gibt es schon, kann ich mir vorstellen.
Mhm.
Interessiert halt keinen, weil das Spiel nicht viral gegangen ist. So.
Ja, ja.
Dir sagt also keiner, dass du es falsch spielst.
Ja, so. Aber naja, quasi wenn man jetzt schon einsteigt und dann vielleicht später das Spiel groß wird mit irgendwie neuen Funktionen, weil es ja weiterentwickelt wird, dann ist man vielleicht, fällt es einem leichter, dran zu bleiben, als wenn man jetzt bei Balatro rein grinden möchte. So.
Ja. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Bei Steam gibt es doch jetzt diese Bundles, die du kaufen kannst, ne? Dass dir vorgeschlagen wird, was so passende Spiele sind. Das ist crazy. Chess Survivors gibt es zum Beispiel. Oder A Chess Roguelike. Auch von 2025. Pip My Chess.
Da hast du schon ein nächstes Spiel, glaube ich. Die nächsten drei Spiele, die du vorstellen kannst.
Oh, auf gar keinen Fall. Ich habe so viele. Ich weiß schon ganz genau, was ich die nächsten Folgen vorstellen will.
Sehr gut.
Hätte ich auch diese Folge gemacht, aber ich habe lieber meine Mental Health Spiele gespielt. Ich habe nochmal schön Final Fantasy und Elden Ring gestartet von vorne. Deswegen stelle ich nur ein Spiel vor.
Das ist auch ein guter Ratschlag. Ja, genau. Damit wir aber trotzdem auf drei Spiele kommen, habe ich noch eins mitgebracht. Und zwar ein Spiel, das auf meiner Long-Long-List war von den Spielen, wo ich mir denke, das könnten gute Spiele in 2026 werden. Also unsere Wishlist sozusagen. Ist aber nicht drauf gelandet und im Nachhinein muss ich sagen, leider zu Recht so ein bisschen.
Oh.
Und zwar geht es um Confidential Killings. Und Confidential Killings ist in der Hinsicht mein Jam, als dass es halt einfach wieder ein Golden Idol-like ist. Das heißt, du hast wieder Standbild-Szenen, die du abklickst, nach Hinweisen durchsuchst, Wörter aufsammelst und dann in einen Lückentext diese Wörter einfüllen musst. Ne? Also diese Mechanik, die ja wirklich mittlerweile echt viele Spiele haben, so, weil einfach natürlich Golden Idol so ein Hit war, der erste Teil. Und natürlich, ne, wenn irgendwas ein Hit ist, dann schlägt das Wellen und Leute wollen es irgendwie nachbauen.
Du,
so.
Ist ja
das ist Standard.
Exakt das, ne? Gleiche wie bei Tabulo.
So, ja, genau. Und es entwickelt von einem, hauptsächlich von einem Duo namens Lorenzo Boni und Miloš Pondjavujić. Ich habe es richtig ausgesprochen. Und witzigerweise haben die vorher auch eine Schachkarriere-Sim gemacht. Also wo du in die Rolle von so einem Schachtypen schlüpfst, der irgendwie dann so eine Karriere irgendwie durchlebt, wo du quasi was managen musst und noch die Spiele spielen musst sozusagen.
So ernst gemeint, so wie so ein Management-Spiel, so?
Ja, genau.
Huh.
Ja. Kam auch, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr erst raus, tatsächlich. Confidential Killings, wie gesagt, ein Point-and-Click, Golden Idol-like und der Vibe, den das Spiel abgibt, ist so eine Mischung aus klassischer Detective Noir, dann so ein bisschen Miami Vice, so ein bisschen dieser Neon- Vibe, sage ich mal, so 80er Jahre, aber auch ganz viel Roy Lichtenstein Pop-Art. Also,
oh ja.
Die es quasi nicht kennen, so diese Art von Pop-Art ist ja, also Roy Lichtenstein hat da ganz viel so diese sehr farbintensiven Bilder gemacht, die mit Punkten quasi. Also dann zum Beispiel so Schattierungen im Gesicht mit Punkten halt gemacht, so, ne?
Ist dieses Boom Bang mit den Punkten.
Genau, Boom Bang mit den Punkten, da ist auch Lichtenstein und das ist auch so der Vibe, so ein bisschen von Confidential Killings. Also ist auch mit drin auf jeden Fall, diese Pop-Art-Geschichte. Und es spielt auch in den 70er Jahren, glaube ich, in Hollywood. Also das passt alles zusammen. Und man übernimmt dann die Rolle eines nicht näher benannten Kommissars tatsächlich, der am Anfang so einen Autounfall untersucht. Und dabei ist gestorben ein junger Mann namens Bradley Fraser. Und Bradley Fraser, stellt sich heraus, ist ein Dealer, der, eine relativ neue Droge vertreibt, die so ein bisschen gerade dabei ist, die Stadt zu übernehmen. Also es spielt so in der fiktionalisierten Version von Los Angeles halt, in Hollywood mehr oder weniger. Und ist der Sohn von dem Kriegsheld und Autoren Dominic Fraser. Und am Anfang denkt man quasi, er hat irgendwie erst irgendwie am Steuer eingeschlafen oder so. Aber es stellt sich dann raus, dass sein Whisky, den er dabei hat und den er geschlürft hat, mit Schlaftabletten versetzt war. So, das heißt, er wurde quasi ermordet, mehr oder weniger. Er wurde, er wurde vergiftet und ist dadurch zu Tode gekommen. So, ne? Genau. Und Spoiler. Oder auch kein Spoiler, bei dem Namen allein schon, ist nicht der letzte Tote, den man begegnet in diesem Spiel.
Ja.
Es gibt zum Beispiel auch, später muss man ist man auf so einer Drogenparty, wo irgendwie ein großer Leute weggedämmert ist, aber einer irgendwie tot in der Badewanne liegt und ein anderer liegt tot im Pool, wurde erschossen, also ne, direkt so ein Doppelmord. Später kommt man noch in so ein Theater, wo man dann auch so einen unabsichtlichen oder einen Mord untersuchen muss, der die falsche Person getroffen hat. Da wurde nämlich jemand nicht mit einem Prop attackiert, mit einem Prop-Schwert, sondern mit einem echten Schwert.
Mhm.
Und eigentlich sollte er jemand anderen treffen, also ganz, ganz wirr. So. Und das gipfelt dann auch in so einer Szene mit irgendwie wirklich 5, 6 Toten auf einmal. Also die Todeszahl steigt exponentiell mit jedem Fall, den man dann irgendwie ablöst. Und alle sind verknüpft so ein bisschen mit dieser Fraser-Familie und eben auch dieser neuen Droge, die da ins Spiel kommt. Außerdem auch noch immer mit dabei Kult namens Ad Astra, also die Ad Astra Society. Und der ist, das ist, glaube ich, schon ein ziemlich offensichtliches Chiffre für Scientology, glaube ich, weil es auch viel so um die mentale Reinigung und mentale Verbesserung geht, mehr oder weniger.
Mhm.
Und ein weiterer Wrinkle ist, dass alle diese Morde oder Todesfälle auch immer damit zusammenhängen, dass an diesem Tatort ein Brief auftaucht mit einem bestimmten Inhalt, so nach dem Motto, hier übrigens, der und der hat das und das gemacht, möchte nicht rächen dafür, also mal ganz blöd runtergebrochen, und die sind alle gestempelt mit einem K. Natürlich ist dann auch die Aufgabe, wer steckt hinter dem K? So, wer ist irgendwie so, ist es ein Strippenzieher oder hat er irgendwie irgendwelche eigenen Aktien da drin, die Leute gegeneinander aufzuhetzen, so ungefähr. Ja, und das ist halt so ein bisschen dieses Mysterium, das sich über so die 10 Fälle zieht, die man da spielt. Genau, mehr würde ich eigentlich gar nicht spoilern wollen, weil natürlich das so ein bisschen das Spiel auch ausmacht, einfach so dieses Mysterium so aufzudecken. Weil nämlich rein mechanisch ist das halt tatsächlich relativ simpel. Also du hast wie diesen Lückentext, du hast irgendwie die Bildschirme, die du anklicken, also du hast in den Bildschirm, klickst du halt irgendwie verschiedene Charaktere an, die haben dann zum Beispiel irgendwelche Tagebücher, Ausweis, dann klickst du dann da irgendwelche Wörter an, die gehighlightet sind, genau bei Golden Idol, die kommen dann in dein Repertoire und dann musst du die eben einsetzen in einen Lückentext. So. Die Charaktere selber fand ich so ein bisschen stereotyp, das passt aber auch, weil das halt eigentlich schon so ein, ist halt so ein B-Movie-Vibe auch, ne? Das sind alles
ja,
so diese Archetypen.
Silly.
Ja, es sind also diese Archetypen, das ist irgendwie so der eine Radio-DJ ist irgendwie so in den 50er Jahren hängen geblieben und spielt nur so Elvis und Co. Der andere Radio-DJ ist halt so ein hipper neuer Dude, der irgendwie so rebellieren möchte. Dann eben dieser Dominic Fraser. Dann gibt es halt diesen so einen Filmproduzenten, so ein paar Starlets und Sternchen, die halt irgendwie groß Karriere machen wollen. So ein Romanautor, der jetzt auch irgendwie Drehbücher schreibt und so. Ne? So in die Richtung. Also es ist alles so ein bisschen so Archetypen, Stereotypen, sage ich mal. Und ja, es hat allerdings zwei große Probleme, das Spiel, so wie ich finde. Und eins der Probleme ist tatsächlich, dass der Lückentext zu leicht ist. So, also bei Golden Idol hast du ja wirklich viel mehr Wörter, die du einsetzen musst. So, also zum Beispiel X hat Y, Z und A mit B, C. So ein Golden Idol-mäßig. Ne? Dass du wirklich nur so Verbindungswörter hast, so und oder mit oder dann. Mhm. Und hier ist zum Beispiel ein Beispiel wörtlich aus dem Spiel, natürlich mit den Lücken gelassen. Shortly after the body of XYZ was discovered slumped across the table, already Y. Also da braucht man nicht viel Fantasie, da muss man halt nur gucken, okay, wer ist der Charakter, den man vielleicht schon vorher irgendwie halt vorher schon kennt und already Y, naja, was wird er wohl sein, wenn der Körper von ihm auf dem Tisch liegt, tot wahrscheinlich so, ne?
Ja.
Also da ist nicht viel mit Rätseln, so, das ist ein bisschen schade, finde ich. Und was jetzt das zweite große Problem ist, tatsächlich, dass die Exposition am Ende, das ist halt so, das ist fast schon ein bisschen unfreiwillig komisch, weil du Briefe findest, wo literally alles, Schritt für Schritt, jeder Schritt, das Mastermind hinter diesen ganzen Geschichten getätigt hat, haarklein erklärt wird. Und ich denke so, okay, ist es nicht eigentlich meine Aufgabe als Spielerin, da das für mich selbst irgendwie zusammenzureimen? So, also muss mir dann wirklich, also nicht irgendwie im Sinne von wie bei Golden Idol zum Beispiel, wo du ja am Schluss dann so eine Zusammenfassung bekommst, wenn du das alles zusammengereimt hast. Dann bekommst du nochmal so eine Zusammenfassung in Kurzform, dass der hat das gemacht, das ist passiert, so. Ne? Also einfach so eine Zusammenfassung. Und hier ist es wirklich so, okay, du hast hier drei Briefe, die klickst du an, in diesen Briefen steht einfach ganz genau, ja, dann habe ich das gemacht, dann war das, dann habe ich den dahin geschickt und dann so und dann dies und dachte ich so, warum? So. Also das ist wirklich so, nach dem Motto, okay, wenn du es bis dahin nicht verstanden hast und irgendwie gebrute Forced hast vielleicht das Ganze, dann erkläre ich dir nochmal ganz genau, wie das alles passiert ist. So, dann denke ich mir so, kann man machen, finde ich ein bisschen langweilig, ehrlich gesagt. So. Also, ja. Also, es ist halt so, ich würde sagen, wenn man mehr Golden Idol haben möchte, so, also einfach so, ich möchte die Golden Idol-Mechanik haben, ich möchte die vielleicht in einer neuen Welt haben mit einer irgendwie dem Setting, mit einem coolen Setting und visuell ist es auch richtig cooler Spiel, kann man nichts anderes sagen. Das ist wirklich, wirklich cool gemacht, so optisch. Dann ja. Wer aber, weil man sich vielleicht jetzt denkt, okay, das Spiel ist leicht oder leichter, vielleicht ist es so ein guter Einstiegspunkt für diese ganzen Golden Idol-Likes, dann würde ich aber trotzdem lieber entweder Little Problems spielen, was ich mal vorgestellt habe im Cast, oder halt Duck Detective. So, weil die auch ein bisschen leichter sind als Golden Idol, aber ich finde halt einfach in sich stimmiger und so ein bisschen charmanter, weil auch hier so ein bisschen diese Hardboiled-Noir-Geschichte ist halt so, kommt nur so semi-gut rüber. Also ja, schon, aber es ist halt nicht, dafür ist es nicht düster genug, sag ich mal. So.
Was ja irgendwie okay wäre, also auch so B-Movie-Vibes und sowas, das kann ja alles schon richtig viel Spaß machen.
Ja.
Es muss halt, ja. Ja, weiß ich nicht. Also es klang mega vielversprechend und mega gut, was du alles aufgelistet hast. Aber ich bin ja jetzt auch nicht neu im Detective Game, deswegen würde ich das, glaube ich, lieber auch skippen.
Ja.
Bevor. Wie viel kostet es?
15 das ist eine Euro. Frage. Ja. Und ich habe halt, also man braucht so, nicht, dass das irgendwie ein Faktor ist, ne? Also weil natürlich Spielzeit und Preis ist ja nicht, ist ja egal, ne? Es kommt auf an, was in der Spielzeit passiert.
Aber in keinem Zusammenhang, ja.
Genau, aber wem das wichtig sein sollte, ich bin aber auch ein relativ schneller Leser, ich habe so 2,5-3 Stunden gebraucht für das Spiel. Also ist auch relativ kurz, tatsächlich.
So. Mhm.
Genau. Also ich würde sagen, maximal 4-5 Stunden braucht man dafür, würde ich behaupten. Und dann ist man damit durch.
Ja. Ja.
Kann man machen, muss man aber nicht.
Ja. Auch solche Spiele braucht es. So, vielleicht sind wir da einfach nicht die Zielgruppe für.
Möglich.
Ich meine, größtenteils positiv. Ja, größtenteils positiv ist schon schlechter als positiv, ne? Bei Steam.
Ja. Genau, es gibt, glaube ich, größtenteils, dann positiv und dann äußerst positiv oder so. Das sind, glaube ich, die Abstufungen, ja. Ja, also wie gesagt, wer alle Golden Idol Lights gespielt hat und mehr möchte, go for it, kann man gut machen. Aber ja, entweder mit einem anderen, bisschen leichteren Golden Idol Like einsteigen oder direkt mit dem Original, ist immer noch gut und hat auch einen zweiten Teil mittlerweile mit diversen DLC, also genug Stoff gibt's auf jeden Fall. Ja, kommen wir zu der Frage, kann man, muss man aber nicht, bei deinem Leckerlevel, wie beantwortest du die denn, Stand jetzt?
Hä, wie kann man, muss man aber, hä? Was meinst du,
also,
ob es gut
im Sinne,
ist?
Ja, genau, diese sehr ungelenke Überleitung, ist es gut, dein Leckerlevel, genau.
Ach, es ist ganz hervorragend, ich muss ein bisschen Platz schaffen hier, weil es ist halt ein Buch und es ist jetzt kein kleines Buch.
Mhm.
Katabasis. Ich habe kurz im Discord drüber gesprochen. Es gab ein paar Leute, die das auch auf ihrer Liste hatten. Das ist von Rebecca Kwong. Du hast, glaube ich, Yellowface von ihr auch im Podcast vorgestellt. Was ihr erstes Buch war, was so wirklich außerhalb der Bubble populär war. Davor hat sie so eine Fantasy-Reihe geschrieben. Dann Babel, worüber ich auch an diversen Stellen geschrieben und gesprochen habe. Und jetzt halt hier Katabasis. Ich war bei der Lesung beim Literaturfestival in Hamburg im Herbst. Ich war sold. Ich liebe diese Frau. Die ist einfach so eine krasse Inspiration. Die ist so eloquent und irgendwie humble. Und die lebt einfach so ein krasses High-Performer-Leben, ohne dass sie High-Performer sein will. Sie will halt einfach irgendwie ihre Lehre da machen und forschen. Und dann schreibt sie einfach Romane nebenbei. Ich finde es so crazy einfach. Ich wäre gerne sie. Und deswegen lese ich ihre Bücher, weil näher komme ich nicht. Und das hier, es ist wieder ein Fantasy. Roman-Fantasy ist ja gerade. Ich habe eine sehr liebe, nette Kollegin, die auch so Buch-Content macht bei Instagram. Und sie hat letztens gepostet, was sie gerade liest und dann geschrieben, so in ihrer Fantasy-Era, irgendwie sowas. Und dann dachte ich, Aren't We All? Jede Person, jeder Mensch liest gerade Fantasy. Es ist einfach so ein krasser Trend. Und ich glaube, der ist so rübergeschwappt aus diesem Young Adult Segment. Adult ist immer so ein komisches Wort. Es hat immer wenn man es ausspricht, klingt es hyperdeutsch. Egal. Aha. Reden wir über das Buch.
Adult.
Ja. Adult. Egal. Also, in Katabasis, man verfolgt Alice und die ist Doktorandin in Cambridge und ihr Doktorvater ist gestorben. Und das ist der Grund, wieso sie in die Hölle geht, um ihn da rauszuholen. Das ist der erste Grund, den wir erfahren. Das Ding ist mehrschichtig. In dem Moment, wo sie das alles vorbereitet und so diese Kreise zieht und den Zauberspruch und sowas vorbereitet, kommt dann Peter und sagt, er kommt mit. Peter ist auch Doktorand, hat den gleichen Doktorvater. Also auch der hat ein Interesse daran, aber es sind sehr unterschiedliche Beweggründe letztendlich. Ja, vielleicht auch die gleichen, naja. Und die gehen dann halt in die Hölle und hier ist es so, alle Menschen kommen in die Hölle, wenn sie sterben. Das ist so der Übergangsort zum nächsten Leben hin. Und je nachdem, was für ein Leben man geführt hat, kommt man halt in einen bestimmten Kreis der Hölle, in dem man dann Aufgaben oder eine Aufgabe erledigen muss, um weiterzukommen. Und das Ziel ist, am Fluss der Lethe abgeholt zu werden, reinkarniert zu werden. Das wollen nicht alle Schatten, die da unterwegs sind, nicht alle quasi Seelen. Manche leben Jahrzehnte oder Jahrhunderte in dieser Unterwelt. Es gibt ganze Städte und Gesellschaften und Hierarchien da. Und das Gute ist, es gibt auch hinten so mehrere Karten, wie die Hölle aufgebaut ist, weil alle Personen, die da unterwegs sind, von deren Geschichte wir verfolgen, malen sich so ihre eigene Karte der Hölle auf, weil das lässt sich nicht ganz so gut kartografieren. Kartieren ist auch gut. Wie die Welt. So. Und man erfährt dann, während diese Reise durch die unterschiedlichen Höllenkreise stattfindet, immer wieder von der Motivation und von dem Leben, das Alice und Peter geführt haben. Warum sie ihren Doktorvater erreichen wollen, weil wenn man in die Hölle geht, opfert man die Hälfte seiner verbliebenen Lebenszeit. Warum sie diesen Gamble, ist ja gar nicht mal ein Gamble, warum sie das eingehen. Und ich habe das halt gelesen, abends immer so ein bisschen, um in Schlafstimmung zu kommen. Und manchmal war aber die Beschreibung von Alice so relatable und damit so belastend, gerade wenn es so um Stress geht und Erwartungen an sich selbst und Erwartungen in diesem akademischen Kontext und wie das einfach extrem kompetitiv ist, auch so unnötiger Wettbewerb einfach. Das war schon, also man hat wirklich diese Motivation, die Charaktere haben, gespürt. Das Ende ist ein kleines bisschen kitschig, aber ich glaube, muss auch bei so einem Fantasy-Buch, Ich finde aber die Welt richtig toll. Und diese Reise war alles in allem fantastisch, also sowohl im wortwörtlichen als auch im übertragenen Sinne. Und ich vermisse diese Welt und die Charaktere. Irgendwie schon. Das war einfach, es war eine richtig runde Sache. Es sind nicht wenig Seiten, 650, die waren aber sehr kurzweilig, finde ich. Also es hat sich gut gelesen. Und so im Vergleich zu Babel werden auch große Themen angesprochen. In Babel war das ja vor allem so Kolonialismus. Hier werden diese Themen eher am Rande besprochen und weniger auf so einer großen Elfenbeinturm-Skala, mehr an den Charakteren, von denen ausgehend und an denen diskutiert. So. Das Magiesystem funktioniert ein bisschen anders. In Babel war das ja mit Linguistik und Silber. Und hier ist es Kreide. Das heißt, du machst so Kreidekreise, Symbole packst du dann da rein. Und du lädst das auf mit Logik und Mathematik. Und ein Beispiel ist, Alice wird dann verfolgt und will ihre Verfolger aufhalten. Und es gibt auch dieses Paradoxon, oh Gott, irgendwas aus der griechischen Mythologie. Wer war das? Achilles? Hermes? Irgendeiner kann die Schildkröte nicht einholen. Oh, ich krieg das nicht mehr zusammen, glaube ich. Kennst du das? Also jedes Mal, wenn Achilles dort ist, wo die Schildkröte in dem Moment ist, wo er losläuft, ist die Schildkröte schon wieder ein bisschen weiter. Und wenn er da losläuft, dahin, wo die Schildkröte dann im zweiten Moment ist, dann ist sie wieder weiter, wenn er diesen Punkt erreicht. Und das ist so, es wird quasi immer halbiert, der Weg dahin, aber er wird unendlich oft halbiert, dass du nie das Ziel erreichst. Und mit diesem Paradoxon lädt sie quasi ihren Kreidekreis auf, sodass ihre Verfolger dann darin gefangen sind. Und ich habe parallel das neue Buch von Dan Brown gehört. Boah, wollte ich, dass das zu Ende ist. Es war so ätzend am Ende. Dazu dann irgendwann an anderer Stelle mehr. Und dieser direkte Vergleich zwischen Büchern, die echte Ideen oder Ideen aus unserer Welt aufgreifen und irgendwie vermitteln wollen und irgendwie sinnvoll in ihre Welt und die Erzählungen konstruieren wollen. Das ist so ein himmelweiter Unterschied, weil hier ist es so Logiksachen, aber es ist nicht von oben herab erklärt. Da gibt es keinen Protagonisten, der irgendwie einer Frau erklärt, so wie die Welt funktioniert, sondern es ist halt, dir wird als Leserin oder als Leser das kurz so zusammengefasst, weil die Figur gerade daran denkt und sich das selber nochmal erschließen will. Und das macht es einfach sehr sympathisch. Und man lernt, also ein bisschen was lernt man. Ich glaube, ich habe mehr über mich gelernt als über Logik, als ich das gelesen habe. Aber es ist halt so sympathisch damit drin und nicht besserwisserisch, finde ich. Obwohl der Grad ein sehr schmaler ist, aber gerade jetzt in der Gegenüberstellung zwischen diesen beiden Büchern, vielleicht finde ich Katabasis auch deswegen nochmal besser. Weiß ich nicht. Ich fand es einfach, es ist ein sehr, sehr gutes Buch. Es hat richtig doll Spaß gemacht.
Das ist doch die Hauptsache. Ich finde es auch spannend, dass irgendwie Magie mit so naturwissenschaftlichen Disziplinen verknüpft wird. Das finde ich einfach auch so ein spannender Gedanke, weil es ist ja auch so, ne, wenn man von außen, wenn man so als Laie auf irgendwelche mathematischen Gleichungen, Formeln und so drauf guckt, denkt man sich auch so, okay, verstehe nichts. Das ist doch irgendwie Magie, dass dabei was rauskommt, was irgendwie Sinn ergibt, so ungefähr. Ne? Das ist dann ganz, ganz smart übersetzt eigentlich so, ne? Ja. In diesem Kontext so. Real Magie, Mathe ist Real World Magic oder so. Und da wird es halt dann eben zur Fantasiemagie, in Anführungsstrichen.
Ja, es gibt doch diesen einen krassen rechten Verschwörungstheoretiker, der so in den 2010ern kurz zum Meme geworden ist, der dann gestorben ist, der auch so behauptet hat, die Nazis hätten Reichsflugscheiben auf dem Mond und sowas.
Ach so, ja.
Und der hat ein sehr, sehr ähnliches Zitat.
Oh nein.
So von sich gegeben. Irgendwas mit Physik ist Magie mit Mathematik oder sowas. Wie sowas.
Okay.
Naja, also auch, weißt du, je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr stelle ich fest, Verschwörungstheorien oder Mythen, es sind ja keine legit Theorien, sondern Erzählungen, die kein Gehalt haben. Ich sehe, wo es herkommt. Auch so bei den ganzen 9-11-Sachen. Ich habe jetzt in der Uni über 9-11-Memes gesprochen, wieder vor ein paar Wochen mittlerweile. Oder mit den ganzen Epstein-Files und sowas. manchmal bin ich nah dran, auch wie so eine Schwurblerin zu klingen, finde ich.
Ja.
Ich sehe, wie der Weg dahin führt. Ich weiß, ich werde ihn nicht gehen. Und wenn doch, werdet ihr mich alle aufhalten. Ich glaube, ich bin relativ sicher, aber ich finde es irgendwie krass, wie schmal dieser Grat da sein kann. Gerade so, wenn man Leute in seinem Umfeld hat, wo man denkt, 90% von dem, was du sagst, gehe ich komplett mit, aber irgendwo bist du so krass falsch abgebogen, dass du jetzt irgendwelche rechte Scheiße von dir gibst, obwohl wir uns auf so viele Dinge einigen können. How?
Ja.
Crazy einfach. Naja.
Voll, voll. Ja, witzigerweise passt genau aus dieser letzten, zu diesem letzten Gedanken mein Leckerlevel auch so ein bisschen. Natürlich nicht mit rechter Scheiße, aber halt so, also wenn man sich so ein bisschen in die Linux-Community begibt, dann fühlt man sich manchmal auch wie in so einer Verschwörungserzählung. So, wenn dann irgendwie verhandelt wird, warum jetzt diese Distribution besser ist als die andere, und da werden dann irgendwie Leute diskreditiert, weil sie irgendein bestimmtes Dateiformat mehr präferieren als das andere. Und da kommt dann so, also vielleicht mehr Kult, vielleicht mehr so Kult-AnhängerInnenschaft als Verschwörungserzählung.
Ja, so ein Fandom einfach, das ist ja auch.
Ja, aber so ein Turbo-Fandom einfach so, ne? Also da ist dann sowas wie, weiß nicht, ist sowas wie so K-Pop-Stans oder irgendwie so Leute, die irgendwie so Disney-Adults und Harry Potter-Adults noch was, also nichts dagegen, so gegen diese Linux-Community. So, also da ist halt, klar gibt es natürlich auch sehr viele gute, sehr viele hilfreiche Leute. Und da steht sich auch der Bogen zu meinem Necker-Level auch nochmal, weil ich habe ja meinen Haupt-PC, an dem ich Videospiele spiele, nämlich arbeite etc., auf Linux umgestellt. So, ich habe literally Windows noch, weil meine Partnerin darauf Diablo 4 spielt und sich Battle.net nicht so wirklich mit Linux verträgt. Das geht, da muss man irgendwelche Workarounds machen. Hatte ich keinen Bock drauf, deswegen ist da Windows. Objektiv ist es ein Dual-Boot. Also ich habe noch beide Systeme drauf, aber literally Windows wird angemacht, wenn meine Partnerin Diablo 4 spielen möchte. Sonst nutze ich Linux. Und das habe ich ja im November, bin ich ja, glaube ich, umgestiegen. Ende November, Anfang November, irgendwie im vergangenen Jahr auf jeden Fall. So.
Ich habe das Gefühl, jedes Leckerlevel, das wir gemacht haben, außer dieser Sonderfolgen jetzt,
war Linux. Ja. Ja, ich bin auch so ein bisschen Linux-Pill tatsächlich, muss ich sagen. Also ich finde es irgendwie, ich werde dieses Jahr 40, ne? Und ich bin halt aufgewachsen mit MS-DOS, wo man eben dann in eine Kommandozeile Sachen eingegeben hat. Also Verzeichnisse erstellt, Verzeichnisse gewechselt, Sachen installiert über eine Kommandozeile. So, nicht über eine Grafikinterface, sondern über eine Kommandozeile. Und das ist natürlich so ein bisschen, vielleicht ist das auch der Grund, warum ich mir denke, Linux ist mal ganz geil, weil natürlich gibt es in den verschiedenen Distributionen, die man so hat. Also ich habe jetzt, ich nutze jetzt die Desktop-Oberfläche, wenn man so will, ist Plasma. Und das sieht schon sehr nach Windows aus, muss man sagen. Und da kann man alles wunderbar grafisch machen. Man kann Programme installieren, man kann irgendwie die Einstellungen verändern, man kann neue Programme suchen etc. Aber man kann natürlich auch ins Terminal gehen und im Terminal halt Programme installieren über Befehle oder seine Programme updaten. Da fühlt man sich wie so ein kleiner Hacker, wenn man dann sich so da das Terminal aufruft und sagt, hier, diesen Befehl jetzt ausführen und dieses Programm installieren und gucken, kann man hier noch was updaten und dann vielleicht sogar in der Befehlszeile mit einem Plugin ein Video konvertieren von X nach Y. Das geht alles in Befehlszeile. Ich bin übermächtig so ungefähr, ne? Das ist schon ganz cool, dieser Vibe. Und ich muss jetzt auch sagen, also jetzt nach, ich sag mal, 2 Monaten Linux komplett, ich habe es nicht bereut, den Wechsel. Alles, was ich bisher gespielt habe, keine Probleme. Das Einzige, was ich manchmal machen musste, okay, wenn das vielleicht bei einem Spiel, das man nicht so gut funktioniert hat, habe ich einfach eine andere Proton-Version ausgewählt bei Steam. Da kann man, also Proton ist so dieser Kompatibilitätslayer, so, damit auch Windows-Spiele auf Linux laufen. Und das wird halt auch von Valve direkt entwickelt, dieser Layer, also von den MacherInnen von Steam. Und genau, da wird man einfach eine andere aus und dann funktioniert das. Und das Positive an diesem Faktor, dass einfach alle Leute eine Meinung zu Linux haben, die Linux nutzen, ist, dass wenn man irgendein Problem hat, es wirklich zu jedem Problem 10 Reddit-Einträge gibt. So, die Leute haben diese Probleme alle schon gehabt. Es gibt wenig Probleme, wo man sagt, okay, ich bin einfach komplett gestumpt, ich weiß nicht, was ich machen soll, ich habe keine Ahnung, ich schmeiße es wieder runter. Sondern es gibt echt, es ist nur eine Suche, eine Internetsuche weg, meistens die Problemlösung. Und das ist ein positiver Aspekt, dass die Leute halt irgendwie so opinionated sind und dann aber halt auch gleichzeitig diese Meinung nach draußen tragen möchten, aber dann eben auch interessiert daran sind, an der Community sich zu beteiligen. So, und dann eben auch da aushelfen. So, ne?
Okay, aber ist es ein positiver Aspekt?
Oder du meinst, weil es so viele Probleme gibt, dann...
Ja.
Gibt es eigentlich gar nicht so viele. Also ich meine, das Ding ist, also ich habe natürlich auch so spezielle Anforderungen. Also wenn man sagt, ich nutze meinen Rechner zum Steam-Spiele spielen, zum auf Discord sein, für Messenger und Internet, wirst du in 99,9% der Fälle niemals nach irgendwas suchen müssen. So. Aber natürlich, wenn du, sagen wir mal, jetzt hier so ein Audio-Interface anschließen möchtest und es gibt halt der Anbieter dieses Interfaces bietet keine Software an für Linux. So. Es gibt aber eine Open-Source-Software, weil natürlich jemand dieses Problem schon mal hatte und gesagt hat, ich bin ja ein Programmierer, ich guck mal, vielleicht kann ich da irgendwas tüfteln. So. Und dann findet man da was, was gut getüftelt ist, was cool ist. Aber um das einzurichten, muss man natürlich erstmal, also letzten Endes bei diesem ganzen Programm ist halt wirklich nur so, du guckst in eine README ein, also eine Hilfedatei auf GitHub, da steht dann drin, mach das, mach das, mach das und dann ist es auch installiert. Und das ist halt aber ein bisschen komplizierter als ich gehe auf die Seite und drücke auf Download und drücke auf Ausführen und dann ist es fertig. So, ne? Ist ein bisschen komplizierter, gebe ich zu. Und je spezieller die Anforderungen werden, desto mehr muss man natürlich sich irgendwie da einarbeiten. Zum Beispiel, ich musste mich halt jetzt im neuen Videoeditor einarbeiten, weil DaVinci Resolve, das ich vorher genutzt habe, auf Linux halt einfach nicht die gleichen Funktionen bietet wie auf Windows. So.
Klar, ja.
Warum auch immer. So. Dann musste ich halt einen Open-Source-Video-Editor irgendwie benutzen und da so ein paar Sachen halt ergoogeln oder ersuchen. Ich nutze Google ja nicht mehr im Versuch, mich ein bisschen da zu lösen von diesen ganzen US-Firmen. Egal, anderes Thema. Und dann musste ich halt auch gucken, okay, wie kann ich dann bestimmte Videos, die in einem bestimmten Format aufgenommen werden, weil dann irgendwelche Software-Codecs drin sind, die halt auf Linux nicht von Haus aus unterstützt werden, muss ich halt umwandeln in einem bestimmten Programm, dann muss ich gucken, okay, was sind da die besten Parameter, um das umzuwandeln, aber das sind halt so sehr spitze Fachprobleme, sage ich mal.
Mhm. So.
Und wenn du halt wirklich, weiß ich nicht, Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Browsing, Spiele brauchst, dann, ja, also dann ist es kein Unterschied tatsächlich. So. Also, ja.
Ja, weiß ich jetzt. Ich habe irgendwie nicht so die Lebenszeit, mich damit auseinanderzusetzen. Mir bereitet das null Freude. Ich habe Windows und ich habe meine Taskleiste so modifiziert, dass sie jetzt aussieht wie eine Windows XP Taskleiste. Das ist das Maximum, weil es Joy sparkt. Haben sogar die Millennium Silver Version mir gecolorcoded.
Mhm.
Das ist das höchste der Gefühle. All das, was du berichtet hast, auch dass es Spaß machen kann in dieser Kommandozeile, exakt das erzählt mir mein Partner auch immer.
Mhm.
Wir hatten jetzt das Problem, dass der Controller nicht erkannt wurde. Wir wollten No Rest for the Wicked spielen. Der Workaround ist jetzt, ich bin an meinem Windows-PC und er ist am Steam Deck und spielt es da. Ja.
Ja, ist klar, ist natürlich immer, es wird immer so Fälle geben, auch bei Spielen, wo man dann vielleicht ein paar Einbußen in Kauf nehmen muss. So, klar. Also mein Xbox-Controller funktioniert sehr gut. Da gab es keine Probleme bisher.
Ja, wir haben Switch-Controller probiert. Also nicht so ein
Pro-Controller oder sowas.
Nee, so ein No-Name-Ding, den wir aber nur für die Switch benutzen, weil er damit funktioniert.
Ja. Ja, klar, das ist natürlich immer so ein Ding, ne? Also ich sehe das total, dass man sich da auf eine gewisse Art und Weise auch potenziell einschränkt. So, aber ich habe bis jetzt noch nicht so den Punkt gefunden, wo ich sage, okay, das ist so ein Dealbreaker für mich. So, was aber natürlich daran liegt, muss man auch natürlich hinterher schicken vielleicht, wenn man diese ganzen Multiplayer-Spiele spielen möchte, die so ein richtig krasses Anti-Cheat haben, das geht halt nicht mit Linux. Weil Linux sagt, also die EntwicklerInnen der jeweiligen Distributionen, also sowas wie dann Ubuntu oder Arch Linux oder so, die sagen halt so, nee, wir haben keinen Bock da mitzuspielen, irgendwie so tief in die Systemprozesse einzugreifen, so, und da irgendwie mit dem Skalpell rumzuschneiden, haben wir keinen Bock drauf, aber dann gehen halt einfach diese Spiele halt nicht. So, das ist halt dann der Trade-off, den man hat. So. Und für mich ist das okay, weil ich diese Spiele eh nicht spiele. Aber natürlich, wenn du jetzt irgendwie, weiß ich nicht, an deinem Rechner nur Call of Duty spielst, dann wirst du wahrscheinlich mit Linux nicht so glücklich werden. So.
Ja, bei Dead by Daylight macht es auch Probleme.
Ja. Ja.
Und das ist
also. Ja. Aber, also ich bin sehr optimistisch, dass ich das weiter so nutzen und betreiben werde. Und schaut an dieser Stelle an die Community von ProtonDB. Das ist nämlich eine Community angefütterte Datenbank von Spielen und wie kompatibel diese verschiedenen Linux-Varianten, also zum Beispiel mit dem Steam Deck oder mit irgendwie dann eben einem Ubuntu und wenn die nicht so kompatibel sind, was die dann gemacht haben, um es zum Laufen zu bringen. So. Und es ist teilweise wirklich nur so, okay, wähl eine andere Proton-Variante aus in Steam selber und dann funktioniert das. So. Und das ist aber auch wieder so ein Aspekt, also gerade auf der Seite, wo ich denke, geil, dass es diese Community einfach gibt. So, dass einfach Leute das irgendwie ausprobieren und dann aber das auch teilen halt so, ne? Und dann irgendwie einen Post machen auf ProtonDB und sagen, hier, wenn ihr Probleme habt, was weiß ich, Cyberpunk 2077 zu spielen, dann macht mal die Einstellung und die Einstellung und dann funktioniert es tadellos. So.
Ja.
Das finde ich sehr gut. Ja, ich würde sagen, damit haben wir euch da draußen genug aufgeschippt. Spieleempfehlungen, Bücher, Linux-Geschichten, Diskussionen, Faces und Fashion natürlich auch, wie immer, an alle Leute, die auf YouTube vorbeigucken. Genau, und würde sagen, machen wir den Cut an dieser Stelle. Wenn euch gefällt, was ihr gehört oder gesehen habt, dann teilt diesen Podcast und Videocast gerne mit euren Freund und oder FeindInnen und lasst uns auch gerne bei Apple Podcasts Kommentare oder Bewertungen da. Nehmen wir sehr gern entgegen und gerade Apple Podcasts, wenn wir uns unsere Auswertungen so angucken, unsere monatlichen Auswertungen, ist immer noch so sehr weit oben dran. Also viele Leute nutzen Apple Podcasts, um uns zu hören, was natürlich super ist, aber sehr gerne, wenn ihr mögt, dann lasst uns doch gerne eine Sternbewertung bei Apple Podcasts. Ansonsten könnt ihr auch gerne euren Daumen da lassen bei YouTube unter youtube.com/lostlevels und dort auch abonnieren. Wir sind ein ganz gutes Jahr gestartet, glaube ich. Also wir haben das letzte Video, glaube ich, mit Wiebke so 50 Views erreicht. Das klingt wenig, aber dafür, dass wir auch nur 160 AbonnentInnen haben, ist das schon nicht schlecht, würde ich sagen. Genau.
Ich meine, 50 Leute, die jetzt hier im Raum stehen.
Ja, so.
Man muss sich das immer vor Augen führen, wie viel das dann tatsächlich ist. Ja, sieht. Du, wir sind da relativ stabil unterwegs, finde ich. Das ist doch schön.
Ja. Ja. Und ich meine, wenn ich mit meinen Bands irgendwelche Konzerte gespielt habe und es waren 50 Leute da, dann war das schon ein richtig krasser Erfolg. So, von daher. Ja. Also, Shoutout an alle Leute, die uns zugucken und zuhören. Vielen, vielen Dank euch natürlich. Und wenn ihr weiter nachhören wollt, was wir in der Vergangenheit so gemacht haben, dann schaut gerne auf lostlevels.de vorbei. Dort findet ihr alle unsere Episoden. Und auf Blue Sky findet ihr auch natürlich ein Profil von uns unter @lostlevels.de. Da sind wir nicht so super aktiv, aber es ist auch ein guter Weg, um mitzubekommen, wenn eine neue Episode rausgekommen ist und welche Spiele wir vorgestellt haben, weil das kommt immer regelmäßig auf Blue Sky. Und auf Instagram natürlich auch. Unter @lostlevels.de, glaube ich sogar auch. Ja. Christina, wo treibst du dich im Netz rum?
Fast überall unter @chrissykills. Ich habe jetzt gerade wieder Instagram gelöscht.
Mhm.
Da nicht.
Good on you.
wer weiß, wie lange. So, manchmal braucht man es ja doch für Dinge. Das ist ja Blue Sky, Discord, YouTube und mein Newsletter. Ich glaube, mehr mache ich gar nicht mehr.
Na, sagst du, mehr machst du gar nicht mehr, aber es ist schon relativ viel. Ist schon eine gute Online-Präsenz, würde ich sagen.
Ja, ich muss ja immer an meinen Papa denken. Der hat vor Jahren, als es noch anders war im Internet, hat er gemeint, so, Chrissy, du musst vorsichtig sein. Wenn man deinen Namen googelt, dann findet man dich. Und mittlerweile lachen wir darüber, das ist Sinn der Sache. Aber
erstens das und zweitens ist es, glaube ich, das geringste der Probleme, dass man den Namen online findet. So.
Naja, der Name ist ja eine Sache, aber wenn man den eingibt, dass man dann Infos über mich findet, das ist so das Problem. So ein Bild dazu, wo ich studiert habe, wo ich gerade arbeite.
Das stimmt.
Solche Sachen.
Das stimmt. Ja, es ist wahr. Und
warte mal. Am 11. kommt diese Folge raus, ne?
Ja.
Freunde, dies ist die letzte Folge, die erscheint, wo ich noch arbeite. Nächste Folge mache ich quasi, hole ich noch Urlaubstage nach, bin ich da raus.
Stark.
Das ist doch schön.
Raus aus dem Hamsterrad, rein in das Bällebad.
Ja, erstmal rein in die Arbeitslosigkeit. So, mal gucken, wie lange das dann anhält. Hoffentlich nicht allzu lange, aber.
Ja, aber das kann man sich ja auch mal. Also, du hast ja deinen Dienst an der Gesellschaft, in Anführungsstrichen, sehr lang geleistet. Da kann man auch mal ein kurzes Päuschen einlegen, ne? Das ist okay.
Ja, ist ja nicht so, als würde ich gar nichts mehr machen. So, man hat ja immer noch den ganzen Freiberufler-Shit. Zum Beispiel eine neue Ausgabe Debuff.
Richtig.
Ende des Monats erscheint.
Mhm.
Also,
ganz genau, wir sind fleißig dran.
Naja, wahrscheinlich werden wir sie dann in der nächsten Folge outshouten, wenn es dann nochmal zeitlich relevant ist.
Wenn es konkreter wird.
Aber man kann jetzt schon sich das Abo klicken und den Zugang, glaube ich.
Ganz genau. Müsste, glaube ich, gehen.
Ja.
Müsste gehen. Ja, wir schieben zwar gerade intern so ein paar Sachen rum. Genau. Wir schieben gerade intern so ein paar Sachen rum. Das heißt, möglicherweise, vielleicht geht es auch gerade nicht, aber wie Chrissy schon gesagt hat, schreibt uns einfach, wir regeln das. Wir machen das einfach. Genau. In der Zwischenzeit findet ihr mich auch überall im Internet unter Zanderbird, Zanderbird, wie der Vogel. Vielen Dank wie immer auch an Pete Lektro für Intro und Outro des Podcasts. Ihn findet ihr unter Blue Sky oder auf Blue Sky besser gesagt unter mitvorteil.bsky.social oder auf YouTube auf seinem Pen & Paper Rollenspielkanal mit Vorteil. Wir sagen danke fürs Hören und Zugucken, bleibt lecker und bis zum nächsten Mal.